Einige der Stücke und Programmpunkte beschäftigen sich mit Postkolonialismus. Und da war für uns einfach die Frage, wie sich denn der Kolonialismus, der logischerweise, wie das Wort sagt, dem Postkolonialismus vorausgeht, sich eigentlich in Wiesbaden abgespielt hat. Denken wir im Moment an die großen Diskussionen in Hamburg oder auch um das Stadtschloss in Berlin. Das Thema Kolonialismus betreffend, das sind jetzt so die großen Metropolen, wo man sich es irgendwie vorstellen kann, die Kaufleute und die Sklavenschiffe, die über Hamburg gefahren sind. Hamburg war Dreh- und Angelpunkt des deutschen Kolonialismus. Wie passt das überhaupt zu Wiesbaden? Können wir das hier nachvollziehen? Und man muss sagen, ja, natürlich kann man es hier nachvollziehen. Und die Aufgabe wollten wir übernehmen, einmal kritisch zu schauen, was man entdecken kann und welche Parallelen es auch noch gibt und wie sich natürlich auch die Geschichte des Kolonialismus bis heute in Wiesbaden erkennen lässt, sehen lässt, die wir vielleicht selbst eine Zeit lang einfach nicht gesehen haben und die wir ignoriert haben, obwohl sie jeden Tag vor unseren Augen ist.
Dann nehmen Sie uns doch bitte mal, uns Zuhörerinnen und Zuhörer, auf Ihre Tour mit, also Tour 1.
Tour 1, Treffpunkt ist am Nordfriedhof. Dort werden wir ein ganz spezielles Grab besuchen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, aber dieses Grab ist ausgestattet, sehr reich verziert mit zum Beispiel Bananenstauden und einem Schiff, einem Segelschiff. Und da wollen wir natürlich unsere Gruppe mitnehmen, um mal zu schauen, wie kommt das denn zustande. Wir werden uns auch dann in einer nächsten Station mit dem Exotischen, kann man sagen, beschäftigen, in Form des Café Orients. Auch dort wird natürlich das Thema sein, welche Menschenbilder stecken dahinter? Was kann man daran erkennen? Was hat sozusagen das für eine Auswirkung in der Gesellschaft gehabt? Das Exotische, was wir ja heute im ersten Moment mit etwas Positivem verbinden, aber auch das kann man im Rundgang dann sehen, dass es doch sehr, ja, einschränkend ist und auch in Teilen rassistische Bilder widerspiegelt. Unsere Rundgänge sollen natürlich nur ein Impuls sein. Es soll weder eine Anklage sein noch eine Verurteilung. Wir wollen nur einfach mal so einen kleinen Pieks geben, dass man sich nochmal Gedanken macht, dass vielleicht die stilisierte Inderin auf dem Tee nicht unbedingt als Expertin für Tee zu sehen ist, sondern da eben auch ein Menschenbild dahinter steht, was man durchaus kritisch hinterfragen muss. Weitere Stationen werden dann sein, dass wir uns natürlich auch mit der Pflanzenwelt auseinandersetzen, denn Kolonialismus hat auch was damit zu tun, dass man sozusagen Pflanzen als Beute mitgebracht hat, um die hier anzupflanzen, weil sie eben schön aussahen, um es jetzt mal wirklich sehr überspitzt zu sagen. Und das ist aber natürlich der Part von Frau Dr. Clausen. Wir müssen uns auch kritisch mit der, ja, sozusagen mit der Rolle der Kirche auseinandersetzen, wenn wir an koloniale Bestrebungen denken. Und wir müssen uns auch kritisch mit dem Imperialismus auseinandersetzen, der ja in Wiesbaden sozusagen gebäudlich, architektonisch manifestiert ist im Staatstheater und auch ein bisschen im Kurhaus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist uns auch immer die Kaiser-Friedrich-Therme, die ja ein ganz bekanntes Bildfries innen drin hat, das sehr, sehr, sehr klassisch ein rassistisches Bild von Personen zeigt, die in dem Fall als nicht weiß gelesen werden können und in dem Fall auch als, ja, Sklavinnen dargestellt werden. Und das ist uns wichtig, das aufzuzeigen, weil dahinter ein Menschenbild steht, bei dem wir uns, so dachte ich, immer darauf geeinigt haben, dass das nicht okay ist und dass man da aufstehen muss und sagen muss, hey, Moment mal, sowas können wir nicht unkontextualisiert stehen lassen.
Was bedeutet das jetzt, mal abgesehen jetzt von der Führung? Sie wollen ja darauf aufmerksam machen, Sie wollen eine Sensibilität schaffen für diese Thematik. Wofür plädieren Sie, dass künftig im Kaiser-Friedrich-Term Hinweisschilder aufgestellt werden? Diese Person muss anders, wie Sie sagen, gelesen werden?
Ich glaube, das ist nicht mehr unsere Aufgabe. Wir möchten Impulse schaffen, wir möchten Dinge aufzeigen, wie dann die einzelnen Einrichtungen damit umgehen. Das obliegt nicht unserer Bewertung.
Gut, und wohin gehen wir dann?
Dann gehen wir über die Emser Straße in Richtung Hotel Oranien. Denn genau dort saß die evangelische Mission und dort endet dann auch unser Rundgang, zumindest der erste. Wir haben ja noch zwei weitere.
Und dann wird in diesem Punkt dann über die Rolle der Kirchen gesprochen?
Unter anderem, ja.
Das war Tour 1.
Das war Tour 1.
Dann haben wir Tour 2. Wohin geht es denn auf dieser Tour?
Ja, in dem Fall treffen wir uns am Kurhaus, ebenso wie bei Tour 3, und werden enden im Nerotal. Die Tour 2 wird nochmal einen anderen Aspekt beleuchten. Und zwar ist man ja aus heutiger Perspektive oft gerne und schnell dabei zu sagen, naja, das war halt damals so. Da hat man schwarze Personen mit einem bestimmten Bild verbunden. Zum Beispiel, wenn wir nochmal an die Kaiser-Friedrich-Therme denken, als Sklavinnen oder Dienerinnen. Und wir wollen genau damit aufbrechen, dass es auch Zeitgenossen gab, die durchaus gesagt haben, Moment mal, dieses Menschenbild ist nicht okay. Und deshalb wollen wir uns in der zweiten Tour auch den Personen widmen, wenn wir zum Beispiel an Mutter Tulli denken, der da also federführend war, aber auch Alfons Paquet, dem ja eine Straße gewidmet ist am Landtag. Auch er hat eben mit dieser, sagen wir mal, Exkulpationsstrategie gebrochen, dass man aus heutiger Sicht sagen kann, naja, das war halt so. Nee, es war nicht so. Es gab Zeitzeugen, die das erkannt haben. Und die gesagt haben, das ist nicht in Ordnung. Und wir können auch so mit der, denken wir jetzt mal bei den deutschen Kolonien, mit der afrikanischen Bevölkerung können wir nicht so umgehen, wie wir es tun. Das ist nicht in Ordnung. Und das ist uns auch nochmal ein wichtiger Punkt, das zu zeigen. Und im Nerotal werden wir enden an der Statue von Bismarck, der ja ganz entscheidend, was man auch in der Geschichtswissenschaft lange einfach ignoriert hat, der dem deutschen Kolonialismus ja erst den Weg bereitet hat.
Und damit endet die Tour 2. Und dann gibt es noch eine Tour 3.
Richtig. Die Tour 3 beginnt auch am Kurhaus. Wir werden dort zum Beispiel über die Kolonialausstellung, oder also es gab mehrere Kolonialausstellungen, aber im Stadtarchiv mit einem Bildband dokumentiert ist die Kolonialausstellung von 1899. Über die werden wir sprechen, denn die wurde unweit des Kurhauses gezeigt, und zwar im Paulinenschlösschen, was heute nicht mehr existiert, aber trotzdem erscheint uns das ein guter Ort, mal drüber zu reden und das aufzuzeigen. Und das wird eine etwas kürzere Tour. Diese wird voraussichtlich in der Nähe des Plücherplatzes enden. Haben auch überlegt, ob wir das dann schon an der Kaiser-Friedrich-Therme enden lassen und uns sozusagen einmal durch die Innenstadt arbeiten. Hier werden wir unter anderem über etwas sprechen, das ganz typisch war für die Kaiserzeit, aber auch schon vorher existierte, und zwar die Kolonialwarenläden. Auch das ist ein Punkt, mit dem wir heute relativ lax umgehen, der natürlich aber auch ganz viel sagt. Da wir auch heute noch in einem Supermarkt einkaufen gehen, der auf die Kolonialwarenläden verweist, und zwar Edeka. Das ist uns auch wichtig. Edeka ist eine Abkürzung, ist die Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler am Halleschen Tor zu Berlin.
Das weiß keiner.
Wikipedia weiß es schon. Und deshalb ist es uns einfach wichtig, sozusagen auch Kontinuitäten zu zeigen. Ja, also wir kaufen da heute einfach ein. Ich glaube, die wenigsten, wie Sie selbst festgestellt haben, wissen, was es bedeutet, Edeka. Und Es hat eine lange Tradition.
Sie haben gerade die Kolonialausstellungen erwähnt. Worum ging es denn dabei? Was haben die denn ausgestellt?
Also ich kann es jetzt nur für die 1899er Ausstellung sagen. Dort ging es vor allen Dingen darum, sozusagen die Tierwelt zu zeigen, zum einen, aber auch Bekleidung der Menschen, die insbesondere in Afrika lebten, in den deutschen oder auf den Gebieten, die die Deutschen selbst als Kolonien betrachteten. Dort sind zum Beispiel zu sehen Rüstungen, Jagdgegenstände, das heißt Speere und ausgestopfte Tiere, zum Teil auch Tierhäute. Das ist alles dokumentiert in einem Bildband.
Und welchen Sinn und Zweck hatten denn diese Kolonialausstellungen?
Das ist natürlich von Kolonialausstellung zu Kolonialausstellung unterschiedlich. Hauptsächlich ging es darum, denjenigen sozusagen in Anführungszeichen zu Hause zu zeigen, was man in den Kolonien alles sehen kann. Ja, also von exotischen Tieren eben bis hin zu, ja, ich nenne es jetzt mal, weil es ein bisschen so aufgezeigt wird in den Bildern, so wie Häuptlingskleidung und auch Kriegerkleidung, Helme. Man wollte den zu Hause gebliebenen oder denen, die eben in Deutschland lebten, im Deutschen Reich, im Kaiserreich, wollte man zeigen, was man da alles so entdeckt hat und mitgebracht hat.
Ja, ging es nicht in erster Linie darum, den Deutschen klarzumachen, dass es um Handel geht, dass es überhaupt der Sinn ist, des Ganzen, den Handel voranzutreiben, also den Reichtum der Deutschen dann zu mehren?
Ausgehend von den Bildern würde ich dem widersprechen. Die Bilder machen den Eindruck, als würde man eher zeigen wollen, dass es ein sehr primitives Volk ist oder sehr primitive Völker. Und mit Handel hatten die Kolonialausstellungen gar nichts zu tun. Also da ging es wirklich darum, sozusagen den Deutschen näher zu bringen, wie man denn in Afrika lebt. Natürlich nicht die deutschen Kolonialherren, sondern die afrikanischen Völker, wie primitiv sie leben. Es spricht auch dagegen, dass es um Handel geht, denn der deutsche Kolonialismus war nicht oder hatte nicht den Zweck, den Handel voranzutreiben, sondern es war ein militärischer Kolonialismus. Also da ging es ganz klar darum, um die Landnahme, und dahinter stand die Idee, einen weißen Staat aufzubauen, für den sozusagen die indigene Bevölkerung arbeiten musste und für den die indigene Bevölkerung ausgebeutet wurde. Und wenn wir über deutschen Kolonialismus sprechen, müssen wir natürlich auch über Genozide sprechen.
Ja, das tun Sie aber nicht in diesem Fall, wenn Sie die Touren machen, oder doch? Sprechen Sie da auch über Namibia?
Auf jeden Fall. Jede Tour beginnt mit einer kurzen historischen Einordnung. Zum einen, um alle Teilnehmenden auf einen ungefähr gleichen Ausgangspunkt zu bringen. Und in dem Fall müssen wir über den Genozid sprechen an den Herero und Nama. Und wir müssen natürlich auch über sozusagen die Motivation sprechen, die hinter dem deutschen Kolonialismus, und wir müssen über die Brutalität des deutschen Kolonialismus sprechen. Und wir dürfen das Bild nicht verengen auf Afrika, sondern wir müssen natürlich auch über China reden. Wir müssen über den Boxeraufstand sprechen, der ja unfassbar brutal niedergeschlagen wurde. In dieser Niederschlagung des Boxeraufstands waren ja auch Truppen des Füsilierregiments von Gersdorf, was ja dann später hier in Wiesbaden ansässig war. Wir denken an die Gersdorf-Kaserne, waren dort eingesetzt. Also auch das ist im weitesten Sinne ein Teil der Wiesbadener Stadtgeschichte.
Wir kommen mal darauf, was der deutschen Bevölkerung gerne gezeigt wurde, nämlich die Völkerschauen. Hat es die auch in Wiesbaden gegeben?
Also es war nicht gelabelt als Völkerschau, aber es gab eine Gewerbeausstellung, in deren Rahmen ein sogenanntes Senegalesendorf angelegt wurde und eben dort im Sinne einer Völkerschau die Menschen wie Objekte ausgestellt wurden. Und das ist sogar fotografisch dokumentiert.
Kolonialausstellungen hat es ja noch zweimal gegeben in Wiesbaden. Mhm. Und zwar während der Nazizeit.
Mhm. Richtig, ja, das stimmt.
Sie arbeiten ja hier im Stadtarchiv Wiesbaden. Und dann frage ich natürlich, wie steht's denn hier? Was lagert denn hier im Stadtarchiv?
Mhm. Also die Aktenlage ist insbesondere für die NS-Zeit eher dünn. Man kann Informationen über die Kolonialausstellungen finden, die sind aber nicht sehr umfänglich. Also man kann sich nicht ein sehr großes Bild davon machen, aber klar, es ist dokumentiert. Ja.
Warum ist so wenig in Wiesbaden darüber bekannt, über die Zeit des Kolonialismus?
Ich glaube gar nicht, dass so wenig darüber bekannt ist. Man fragt nur oft die falschen Personen. Also wir haben in Vorbereitung auf unsere Rundgänge, Proberundgänge angeboten, weil es uns auch wichtig war, nochmal Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft anzusprechen, die wir dazu eingeladen haben. Und da hat sich herausgestellt, dass ein wirklich, wirklich breites Wissen bereits vorhanden ist. Es ist nur nicht vielleicht dokumentiert oder man hat die Personen bis jetzt noch nicht gefragt. Also ich glaube, es liegt vielleicht auch ein bisschen daran, wie sich Wiesbaden selbst gerne sieht, und zwar als Weltkurstadt, wo der Kaiser zu Besuch kommt. Und dann ist so ein Perspektivwechsel natürlich notwendig. Nur manchmal scheut man sich ja ein bisschen davor, diesen auch zu machen, und wir wollen jetzt vielleicht mal einen ersten Aufschlag wagen.
Naja, ich glaube schon, dass die Zeiten vorbei sind, in denen sich Wiesbaden gerne an die Kaiserzeit erinnert. Da möchte ich Ihnen, liebe Frau Lukert, widersprechen.
Das ist durchaus richtig. Dennoch bedarf es ja vielleicht auch mal größerer Studien, die wir jetzt als sozusagen Stadtarchiv in dem Umfang im Moment, vielleicht in einer fernen Zukunft dann schon, aber im Moment eben nicht leisten können. Da sind vielleicht die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler oder auch engagierte Personen da draußen gefragt, sich dem Thema auch nochmal anzunehmen.
Ich beziehe mich ja nur bei meiner Frage, also darüber wenig bekannt, wenig aufgearbeitet, auf den Text der Biennale, der nämlich genau das sagt. Mhm. In Wiesbaden sei das ein Thema, das nicht aufgearbeitet worden sei. Mhm. Darauf habe ich mich bezogen.
Absolut.
Und Sie sagen, so stimmt das gar nicht.
Nee, so möchte ich mich auch nicht verstanden wissen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall noch ein sehr blinder Fleck in der Stadtgeschichte. Ich bin aber erfreut darüber, über die vielen spannenden Personen, die wir jetzt schon treffen durften. Also es gibt schon ein breites Wissen, vielleicht jetzt nicht Wiesbaden-spezifisch, aber zumindest über die Zeit des Kolonialismus und auch Kontinuitäten, die festzustellen sind, die bis jetzt noch nicht zu Wort gekommen sind oder die vielleicht auch noch nicht gefragt wurden.
Wen meinen Sie jetzt damit? Spannende Personen, wer ist das?
Ja, also es gibt eine Initiative Schwarzer Menschen in Wiesbaden, die sehr engagiert ist und die auch sehr nach außen geht. Mit denen haben wir schon einen spannenden Rundgang. Sie sind unserer Einladung gefolgt und wir sind dann in Austausch gegangen. Und zum Beispiel gibt es auch schon bei Spiegelbild politische Bildung aus Wiesbaden, auch da gibt es schon viele interessante Ansätze, die im Moment vielleicht noch nicht so öffentlich sind, weil auch noch Projekte laufen. Aber auch da ist schon eine große Expertise da. Also warum nicht nutzen?
Katharine Lukert, vielen Dank.
Ich bedanke mich. Es war mir eine große Freude.